Wir sind in Kapitel 8, Vers 1 und in unserer Gliederung ist das Arabisch 4. Jesus Christus ist hoher Priester mit einem vorzüglicheren Dienst. Jesus Christus ist hoher Priester mit einem vorzüglicheren Dienst. Kapitel 8, Vers 1 bis 9, Vers 14. Die ersten fünf Verse sind eine Einleitung, Verse 1 bis 5. Einleitendes, das ist klein a. Und dann ab Vers 6. Ab Vers 6 haben wir dann: Christus ist ein dienstleistender Hohepriester als Mittler eines besseren Bundes, bis Vers 13. Und dann in Kapitel 9, Vers 1 bis 14 ist C, klein c: Christus ist ein dienstleistender Hohepriester in einem besseren Heiligtum. Also Christus, Jesus, der hohe Priester mit einem vorzüglicheren Dienst. Und dieser Dienst soll nun betrachtet werden. Wir lesen zuerst die einleitenden Verse 1 bis 5. Möchte jemand bitte wieder vorlesen? Danke. Also die Abhandlung des Verfassers erreicht nun ihren Höhepunkt. Der Hauptgedanke des Briefes wird hier kurz zusammengefasst. Vers 1 blickt zurück auf das, was schon gesagt worden ist, und Vers 2 voraus auf das, was weiterhin gesagt wird, auf den Dienst des Hohen Priesters. Der Hauptgedanke über dem, was hier gesagt wird. Im Griechischen steht einfach das Wort Haupt. Haupt von dem, was hier gesagt wird, ist. Ja. Also im Sinne von Hauptgedanke, das Wichtigste, das Entscheidende. Von dem, was hier gesagt wird, ist: Wir haben einen solchen hohen Priester. Einen solchen hohen Priester. Einen, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel. Und ab Vers 2 blickt schon voraus, was jetzt kommt: einen Dienstleistenden des Heiligtums. Das Wort heiligen Dinge, das ist ganz ein bisschen schwierig, man weiß nicht, wie man es übersetzen soll. Steht im Griechischen steht die heiligen Dinge oder die heiligen Bereiche oder das Heiligtum, könnte man eventuell auch übersetzen, aber wahrscheinlich ist hier der Bereich gemeint einfach, die heiligen Bereiche, wo er dient. Also, dieser hohe Priester, zwei Hinweise am Anfang. Dieser hohe Priester ist ein besonderer. Erstens, er setzte sich. Erster Gedanke, er setzte sich. Und wenn ein Priester sich setzt, das ist schon was Besonderes. Das haben wir ja schon erwähnt einmal, wenn ein Priester sich setzt, der sollte ja stehen, sollte arbeiten, sollte dienen. Aber dieser hat sich gesetzt, hat sich hingesetzt. Das heißt, er hat was zu Ende gebracht, er hat was fertig gemacht. Er ist am Ziel. Die Versöhnungsaufgabe ist erfüllt. Und die Begegnung mit Gott ist jetzt, und wir können jetzt Gott begegnen. Wir können jetzt versöhnt werden mit Gott. Der Ort, wo er sich setzte, ist zur Rechten Gottes. Nicht nur ein Thron, es ist ein besonderer Thron. Es ist die Ehrenstellung neben Gott. Auf der Seite, wo man sitzt, wo man die hinsetzt, die man ehrt. Er ist ein Priester und ein Herrscher gleichzeitig, genauso wie Melchisedek. Das ist der erste Gedanke, er setzte sich. A, Doppelpunkt habe ich das hier. Er setzte sich. Und der zweite Gedanke, B, er ist ein Dienstleistender. Vers 2 bis 5. Leiturgos heißt es im Griechischen. Das ist jemand, der bereit ist, einen öffentlichen Dienst zu übernehmen. Das ist einer, der einen Gottesdienst tut. Der Herr Jesus hat es natürlich aus freien Stücken getan, diesen Dienst. Einen Dienstleistenden, einen, der einen Dienst leistet, nicht geleistet hat, sondern immer noch leistet. Das heißt, der hat zwar einerseits etwas fertiggebracht, aber andererseits tut er etwas weiterhin. Er diente einmal, und das war das Große, er hat das Versöhnungsopfer dargebracht, aber jetzt dient er weiter als der, der dort sitzt, zur Rechten Gottes. Und der Dienstbereich, wo er dient, werden hier genannt, ein doppelter Dienstbereich, zwei Wörter werden hier genannt, das Heiligste, also die heiligen Dinge, und das wahre Zelt. Also er ist ein Dienstleistender der heiligen Dinge, der heiligen Bereiche. Der Raum, wo er dient, ist hier gemeint. Vielleicht auch der Inhalt, dass es heilige Bereiche sind, in denen er dient. Die Tätigkeit ist was Heiliges, was er tut. Also ein Dienstleistender von heiligen Dingen, der heiligen Dinge. Und das zweite ist ein Dienstleistender des wahrhaftigen Zeltes, des wahren Zeltes. Im Gegensatz zu dem schattenhaften Zelt gibt es ein wahres Zelt. Alles, was hier im Alten Testament vorgebildet war als Schatten, das hat ein Pendant, ein Gegenüber, ein wahres Gegenüber, ein wahrhaftiges. Es gibt ein Schattenzelt und ein wahrhaftiges Zelt. Das Schattenzelt, das kennen wir aus dem Alten Testament, die Stiftshütte wird es genannt, oder das ist eigentlich das Zelt der Begegnung. Im Hebräischen heißt es so, Stiftshütte ist ein Begriff, den Luther geprägt hat, der eigentlich nur sagen soll, dass Gott dieses Zelt gestiftet hat, also eingesetzt hat. Aber das Hebräische sagt das gar nicht. Das Hebräische heißt, es ist das Zelt der Begegnung. Das ist der hebräische Ausdruck dafür. Der Zelt, wo Gott den Menschen begegnet und der Mensch mit Gott begegnet, mit Gott zusammentrifft. Ein Zelt, das der Herr aufrichtete. Das wahre Zelt, das letztlich wirkliche Zelt, das der Herr aufrichtete, nicht ein Mensch. Das spricht von der Dauerhaftigkeit dieses Zeltes. Es ist ein ewiges Zelt, weil Gott es aufgerichtet hat. Es wird kein anderes mehr aufgerichtet werden. Bei den Juden war das so, die sind da durch die Wüste gezogen und jedes Mal, wenn es dann hieß Aufbruch, dann wurde das Zelt abgebrochen und dann ging man wieder und hat das Zelt wieder aufgestellt und wieder abgebrochen, wieder aufgestellt, wieder abgebrochen. Aber dieser Herr hat einmal das Zelt aufgestellt. Und das heißt, es ist ewig, es muss nie mehr aufgestellt werden, es bleibt so, dieses Heiligtum. Dass der Herr aufrichtete, nicht ein Mensch. Gerade der Gott des Alten Testaments, der Herr, im Hebräischen war das der Name für Jahwe, oder? Im Griechischen haben wir nur Kyrios, aber im Hebräischen wäre das der Name für Jahwe. Also gerade euer Gott des Alten Testaments, gerade der jüdische Gott des Alten Testaments, der hat dieses neue Heiligtum aufgerichtet. und eingerichtet. Und jetzt Vers 3 bis 5 wird noch ergänzt, ein bisschen erklärt, denn jeder hohe Priester wird bestellt, um Gaben und Opfer darzubringen, weshalb es notwendig war, dass auch dieser etwas darzubringen habe. Wenn man Priester ist, dann muss man auch ein Opfer, dann ist ja eine der Hauptaufgaben, dass man ein Opfer und Gaben darbringt. Da musste also auch Jesus etwas haben, was er darbringt. Und das, was er darbrachte, seine größte Gabe, das ist sein eigenes Blut. Sein eigenes Blut. Und dieses eigene Blut, wir haben in der Pause ein paar Brüder gesprochen, dieses eigene Blut ist tatsächlich das Blut Gottes. Apostelgeschichte 20, Vers 28, glaube ich, steht das. Dieses Blut, was er vergossen hat, das war Gottes Blut. Wie geht das? Ich weiß es nicht, wie das geht, aber das sagt die Bibel. Apostelgeschichte 20, 28, gebt also Acht auf euch selbst und auf die Herde, in der der Heilige Geist euch zu Aufsehern setzte, um Hirten zu sein für die Gemeinde Gottes, die er sich durch das eigene Blut erwarb. Steht das bei Ihnen auch so etwa? Die er sich durch das eigene Blut erwarb. Die Gemeinde hat Gott sich durch das eigene, Gott ist das Subjekt, Gott hat sich die Gemeinde erworben, durch sein Blut, durch das eigene Blut. Bitte? Und Sohnes muss eingeklammert sein. Ja, das ist der Nestle-Aland-Text. Das ist nicht der traditionelle Text, das ist der Nestle-Aland-Text, das dürfte Elberfelder oder Luther 84 sein. Dann ist es... Die richten sich nach dem modernen Nestle-Aland-Text. Das heißt, es ist ein Text, der aus verschiedenen Handschriften zusammengestückelt wird. Und man hat einer besonderen Handschrift, die heißt Sinaiticus, und einer anderen, die heißt Vaticanus, hat man den Vorzug gegeben vor den anderen. Und man richtet sich dann nach diesen Handschriften, wobei das ein großer Streit ist unter Theologen, welche Handschriften man sich nehmen soll. Aber 95-98% der Handschriften hat hier durch das eigene Blut. Durch das eigene Blut. Und man kann sich gut vorstellen, dass sich einige Abschreiber gestoßen haben an diesem Ausdruck und haben gesagt, das müssen wir anders setzen. Ja. Also der überlieferte Text, der Mehrheitstext, die Mehrheit aller 5400 Handschriften hat hier durch das eigene Blut. Ja. Wobei noch etwas zu sagen ist, auch der andere Text, dieser Text, den der Nestle-Aland vorschlägt, selbst der erwähnt gar nichts vom Sohn. Selbst das ist schon wieder eine tendenziöse Übersetzung. Der Sohn ist nämlich gar nicht erwähnt. Durch das Blut des eigenen. Oder? Durch das Blut, das eigene. So könnte man nämlich auch den Nestle-Aland-Text übersetzen. Durch das Blut, das eigene. Also selbst der Nestle-Aland-Text lässt diese Übersetzung zu. Das Blut, das eigene, nämlich das eigene Blut. Aber der Mehrheitstext, die Mehrheit aller Handschriften hat durch das eigene Blut. Ja, wie dem auch sei, aber eins ist klar, dieses Blut war ein besonderes Blut. Und dieses Blut, der das Blut vergossen hat, der war Gott und Mensch zugleich. Der Herr Jesus ist nicht nur einfach als Mensch gestorben. Da ist nicht nur ein Mensch gestorben am Kreuz. Das wäre zu wenig. Der, ein Mensch, auch wenn er vollkommen wäre, ein vollkommener Mensch kann nicht stellvertretend für alle Menschen sterben. Aber Gott kann sehr wohl für alle Menschen sterben. Gott selber kann für alle Menschen sterben. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. 2. Korinther 5, ich glaube Vers 19 war das. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber. Gott war in Christus. Als er dieses tat, dieses Versöhnungswerk vollbrachte, war Gott in Christo und Gott von Gott verlassen Gott wurde von Gott verlassen. Gott, die zweite Person, wurde von Gott, der ersten Person, verlassen. Und Martin Luther hatte recht, wenn er sagt, Gott von Gott verlassen, wer kann's fassen? Er hat lange Zeit darüber nachgedacht und hat dann ausgerufen am Ende seines Nachdenkens, Gott von Gott verlassen, wer kann's fassen? Niemand. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Also die größte Gabe, die er gegeben hat, war sein eigenes Blut. 2. Korinther 5, Vers 19 dürfte es sein, glaube ich. Ich schaue gerade nochmal nach. Ist es ja? Danke. Und wo ist nun der Dienstbereich dieses hohen Priesters? Die heiligen Dinge, die heiligen Bereiche, nicht die Erde, oder? Nicht die Erde, sondern die heiligen himmlischen Dinge. Und wenn er auf der Erde, auf Erden Priester wäre, da könnte er nicht Priester sein. Wenn er in der Tat auf der Erde wäre, wenn er geblieben wäre auf der Erde, könnte er nicht Priester sein, denn auf der Erde gibt es Priester, zu dem Zeitpunkt immer noch im Judentum, gab es immer noch Priester, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, aber Gott hat sie nicht mehr anerkannt. Dieses aaronitische Priestertum war jetzt hinfällig geworden. Mit dem hohen Priestertum Jesu war das irdische aaronitische Priestertum hinfällig geworden. Gott hat das nicht mehr anerkannt, nicht mehr akzeptiert. Jetzt ist ein anderer Priester da und Gott hat auch die Opfer, die sie gebracht haben, eigentlich nicht mehr anerkannt als solche, als Sühneopfer, als Sündopfer und so weiter. Denn das Opfer Jesu Christi war das, das ab jetzt anerkannt wird. Aber sie haben nicht mitmachen wollen, sie sind nicht mitgegangen mit Gott. Sie haben gesagt, nein, wir bleiben bei dem Alten. Also wenn der Herr Jesus auf Erden geblieben wäre, könnte er nicht Hoherpriester sein, denn da hätte er im Rahmen des israelitischen Gottesdienstes hätte er ein Levit sein müssen und das war er nicht. Und hätte ein Sohn Aarons sein müssen und hätte noch dazu dann auch wirklich aufgestellt werden müssen, eingesetzt werden müssen von diesen, nein, das ging nicht. Und er dient also nicht wie die irdischen Hohenpriester. Die irdischen Hohenpriester dienten nämlich einem Schatten, oder? Er dient nicht wie die irdischen Hohenpriester, die dienen ja nur dem Schatten. Er dient der Wirklichkeit. Der Schatten war der Tempel, das die Stiftshütte und so weiter. Die Priester, die der bildhaften Darstellung und dem Schatten der himmlischen Dinge Dienst taten, oder? Den aufgetragenen Dienst taten. Der Herr Jesus Christus nicht. Er diente nicht einem Schatten. Das beweist hier, dass es um einen Schatten geht, beweist er in Vers 5 und sagt, schau, wenn das ist ja ein Schatten, das steht schon im Alten Testament. Alles, was Mose gemacht haben, sollte er machen nach dem Vorbild auf dem Berg. Da war das Urbild und er sollte ein Schattenbild davon machen auf Erden. Ja, das Zelt, die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, das der Mose aufgestellt hat, das war das Abbild. Das Urbild war im Himmel, das war das Wahrhafte. Und jetzt geht es weiter, Vers 6 bis 13, das ist jetzt also B, Christus ist dienstleistender hoher Priester als Mittler eines besseren Bundes. Bevor er also diesen priesterlichen Dienst jetzt beschreibt und ausführlich bespricht, findet er es für nötig, jetzt einmal die Grundlage anzusprechen. Was war denn die Grundlage des Gottesdienstes? Und das ist ein Bund. Denn der Herr Jesus Christus ist ein neuer Priester mit einem neuen Opfer in einem neuen Heiligtum und nicht im alten Bund, sondern mit einem neuen Bund. Also er ist ein neuer Priester mit neuem Opfer in neuem Heiligtum und dazu ist auch ein neuer und in einem neuen Bund, nicht im alten Bund. Neuer Priester, neues Opfer, neues Heiligtum und neuer Bund. Vers 6, nun hat er aber einen umso vorzüglicheren Dienst erlangt, einen umso viel vorzüglicheren Dienst erlangt. Nun hat er aber einen umso viel vorzüglicheren Dienst erlangt, als er auch Mittler eines besseren Bundes ist, welcher Bund auf besseren Verheißungen hin eingesetzt worden ist. Also ein vorzüglicherer Dienst, ein besserer Bund, der beruht auf besseren Verheißungen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen Gedanken machen über diesen Bund, sagt der Hebräerschreiber, und wir müssen es auch hier. Was ist denn dieser Bund? Was ist überhaupt ein Bund? Eine Treueerklärung mit Zeugen und Verpflichtungen. So war das im Orient. Und oder auch ein Testament, eine Verheißung mit, eine Zusage, ein Testament mit Zusagen, die nach dem Tode eintreffen, kann auch ein Bund genannt werden. Und hier geht es um einen Bund Gottes. Und das Wesen des Bundes Gottes mit den Menschen ist, dass Gott sich verpflichtet zu etwas. Das ist hier das Wichtige. Gott verpflichtet sich, etwas zu machen. Gott verspricht praktisch etwas. Und wenn Gott etwas verspricht, dann ist es immer einseitig. Das heißt, er ergreift die Initiative. Gott sagt nicht, weißt du was, wir könnten einen Handel machen. Komm, setzen wir uns mal auf den grünen Tisch und jetzt überlegen wir mal, was würdest du machen, was mache ich? Nicht so, das war nicht ein Vertrag, wie wir Menschen das so machen. Nicht so. Das war etwas, was Gott bestimmt hat. Er hat die Initiative ergriffen. Denken wir an Abraham zurück. Gott sagt zu dem Abraham nicht, wir setzen uns an den grünen Tisch, sondern Gott sagt zu Abraham, Abraham, ich gebe dir jetzt eine Verheißung. Und er nennt es dann einen Bund. Er schloss einen Bund mit Abraham, 1. Mose 15. Abraham hat es sogar schlafen gelegt. Gesagt, so Abraham, jetzt kannst du schlafen. Und Gott ging durch die Teile, die Opferteile, die er aufgelegt hat, in der Mitte hindurch, um zu zeigen, ich werde diesen Bund werde ich halten. Also das war so, man hat die Opferteile eines Tieres, man hat ein Tier zerlegt und hat die Teile links und rechts hingelegt. In der Mitte war eine Straße, ein kleiner Weg. Und da mussten beide Bundesparteien durchgehen und sagen, also wenn einer von uns beiden den Bund bricht, dann soll es ihm so ergehen wie dem Tier hier. Und Gott sagt zu Abraham, du gehst jetzt schlafen und ich gehe durch. Und dann ging Gott in einer Feuerflamme ging er durch diese Teile, auf diesen Weg zwischen den Opferteilen hindurch und sagte damit, ich habe den Bund geschlossen, Abraham. Ein einseitiger Bund. Es ist eigentlich nicht ein richtiger Vertrag zwischen Menschen, sondern Gott hat die Initiative ergriffen und Gott hat diesen Bund geschlossen. Natürlich gab es auch eine Verpflichtung für Abraham. Abraham musste in den Bund eintreten. Das war dann die Beschneidung. Denken wir dran. Vergessen wir nicht. Gott, das war ja die Beschneidung. Gott sagt also, Abraham, deine Sache ist Beschneidung. Kapitel 17. Aber Gott hat die Initiative ergriffen. Gott hat sich verpflichtet, dem Abraham ein großes Volk zu geben und ein Erbe. Hat ihm eine Verheißung gegeben, ein großes Erbe und einen Segen. Und das heißt, Abraham, ich beschenke dich, ich bin dein großer Lohn, ich beschenke dich. Was willst du mir geben? Ich sterbe ja doch ohne Kinder. Der Herr sagt, Abraham, ich bin dein großer Lohn, vertraue mir. Ich werde handeln, Abraham, nicht du. Du, von dir erwarte ich nur, dass du darauf eingehst. Ich erwarte, wenn ich dir was schenke, ich erwarte Liebe von dir. Ich bin der, der dir alles schenkt, Abraham. Und dann hat also Gott einen Bund geschlossen mit Abraham. Und wir lesen dann durch die ganze Geschichte, wie Gott sich zu dem Bund stellt. Am Sinai dann, am Berg Sinai, hat Gott, so in Ägypten hat sich Gott wieder geoffenbart, am Berg Sinai hat Gott dem Mose sich geoffenbart, ich bin Jahwe, geh zum Pharao, also am Fuß des Berges irgendwo in dieser Gegend hat Gott sich offenbart, geh zum Pharao und führe das Volk heraus, ich denke an meinen Bund. Und dann hat er das Volk herausgeführt und gab ihnen Gott am Sinai den Mosebund, den Gesetzesbund, wo Gott sozusagen gesagt hat, ich werde meine Verheißungen erfüllen, ich bringe euch ins Land, aber ich möchte von euch, dass ihr keine anderen Götter neben mir habt. Du sollst nichts anderes lieben als mich. Den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Positiv ausgedrückt in Höre Israel, Shema Israel, Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein einiger Gott und sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und all deiner Kraft. 5. Mose 6. Aber negativ ausgedrückt in den 10 Geboten, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es ist genau das Gleiche, oder? Wenn ich zu meiner Frau sage, du sollst keine anderen Männer neben mir haben, dann könnte ich auch sagen, du sollst mich lieben und nur mich allein. Kannst positiv ausdrücken oder negativ. Genauso hat es Gott hier gemacht. Einmal positiv ausgedrückt, einmal negativ ausgedrückt. Und jetzt, wie war das dann mit diesem Gesetzesbund? Warum spricht er jetzt von einem neuen und besseren Bund? Also am Sinai wurde der Gesetzesbund geschlossen und wir nennen ihn jetzt einfach den alten Bund. Er wurde nämlich alt. Das werden wir gleich lesen dann. Dieser Gesetzesbund, der hat ja dann das Priestertum eingesetzt, da wurde das Priestertum eingesetzt und die Opfer, die Stiftshütte, wie das alles ablaufen soll und so weiter. Und warum wird jetzt hier von einem neuen und von einem besseren Bund gesprochen? Was ist denn am neuen Bund anders als am alten? Warum ist denn überhaupt ein neuer Bund nötig? Warum soll der besser sein als der andere, der alte? Auf das geht er jetzt ein. Also hier Vers 6. Vers 7, also der bessere Bund, Vers 6 ist auf bessere Verheißungen hin eingesetzt worden. Denn, Vers 7, denn wenn jener, der erste Bund, frei von Tadel wäre, würde nicht Platz gesucht für einen zweiten. Also wenn Gott jetzt einen zweiten Bund, von einem zweiten Bund spricht, von einem neuen Bund spricht, das heißt doch, dass der erste nicht der beste war. Dann sagen die Juden, ja, wieso neuer Bund? Wer sagt denn, dass es einen neuen Bund gibt? Wir bleiben beim alten Bund. Vergiss den neuen Bund, wir bleiben einfach beim alten. Nein. Ihr redet ja von eurer Bibel, oder? Genesis bis Maleachi. Lesen wir, was sagt denn Gott über den alten Bund in eurer Bibel? Steht irgendwas im Alten Testament über einen neuen Bund? Gibt es irgendwo etwas im Alten Testament, was von einem neuen Bund spricht? Bitte?
In Jeremia 31 und Hesekiel 36.
Danke. In Jeremia 31, das ist die Grundstelle, die entscheidende Stelle. In eurer Bibel steht, dass Gott einen neuen Bund machen wird. Das ist nicht eine neue Erfindung des Christentums. Und von Apostel Paulus oder Petrus oder irgendwie hat sich gedacht, weißt du was, wir machen einfach einen neuen Bund, wir reden jetzt von einem neuen Bund. Nein, das ist eure Bibel, eure alttestamentliche Bibel. Spricht davon, dass es einen neuen Bund geben wird. Und wenn diese Bibel spricht von einem neuen Bund, das heißt, dann ist der alte nicht ideal, nicht vollkommen. Und genau das ist sein Argument. Genau das bringt er als Argument. Der erste Bund, der hatte Gesetze, die von Menschen gehalten werden mussten. Der neue Bund soll ein bisschen anders sein. Der erste Bund hatte Verheißungen, der neue Bund hatte bessere Verheißungen. Bei dem ersten Bund auf dem Sinai ging es um irdische Dinge und die Verheißungen bezogen sich auf ein irdisches Leben, langes Leben im Lande, ein irdisches Land, Kanaan. Und darauf sollte nun Israel gewisse Verpflichtungen Gott gegenüber eingehen. Gott hatte Israel gesagt, was er von Israel erwartet. Das war der erste Bund. Aber das genügte nicht, sagt er. Der erste Bund ist nicht ohne Tadel, denn wenn er nicht ohne Tadel wäre, dann hätte Gott nicht von einem neuen Bund geredet. Und Gott hat von einem neuen Bund geredet. Ja, was gibt's denn zu tadeln an dem ersten Bund? Warum genügt denn dieser erste Bund nicht? Naja, der Bund ist nicht das Problem gewesen, sondern die Menschen, die waren das Problem. Ja? Der Bund selber wäre noch, da waren keine Fehler drinnen. Das Problem war, dass der Mensch nicht zu dem Bund passte. Die haben den Bund nämlich nicht eingehalten. Die haben ihre Verpflichtung, nämlich Gott zu lieben, haben sie nicht eingehalten. Das wäre ja die Verpflichtung gewesen. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Das haben sie nicht getan. Es war also im Rahmen dieses alten Bundes nicht das erreicht worden, was eigentlich gedacht wäre, zu erreichen. Israel hat den Bund nicht gehalten, deshalb konnte der Bund also nicht eine bleibende Beziehung zwischen Gott und Menschen erreichen. Gott hat das auch gewusst, natürlich. Gott hat das gewusst. Und weil er es gewusst hat, hat er schon einen zweiten vorbereitet. Und hat dem Jeremia schon im Alten Testament gesagt, eines Tages gibt es dann einen neuen Bund. Also der erste Bund, den die Hebräer, wir müssen uns vorstellen, da waren die Hebräer Christen, die Gläubigen, die da so schielten nach Jerusalem und nach dem Tempel und nach diesem Bund, nach diesem Priestertum und nach diesen schönen Chören im Tempel und nach diesem Land, das Gott ihnen verheißen hat, im Land Kanaan, das ist ja das verheißene Land, und nach diesen Opfern, da konnte man wenigstens was sehen davon. Die Priester waren auch schön gekleidet, konnte man auch was sehen. Die haben da geschielt nach diesem alten Bund und der war ihnen kräftig vor Augen, die Dinge des alten Bundes, oder? Aber Gott sagt, dieser Bund ist nicht der letzte. Es gibt was Besseres. Jeremia 31 wird zitiert in Vers 8. Hebräer 8, Vers 8. Jetzt zitiert der Schreiber oder führt der Schreiber jetzt dieses Zitat an. Denn er tadelt und sagt zu ihnen, zu dem Volk, siehe, es kommen Tage, sagt der Herr, und ich werde für das Haus Israel und für das Haus Juda einen neuen Bund abschließen, nicht dem Bund entsprechend, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tage, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen, weil sie nicht blieben in meinem Bunde und ich achtete ihrer nicht, sagt der Herr. Interessant, es kommen Tage, da werde ich einen neuen Bund für beide, für das Haus Israel und für das Haus Juda, einen Bund abschließen. Denn der neue Bund ist für Israel. Der neue Bund ist mit Israel. Also die Israeliten haben den alten Bund gebrochen, hat Gott gesagt, also du brichst meinen Bund, schade. Du hast den Bund gebrochen, eigentlich wäre unsere Beziehung jetzt dahin. Aber ich liebe dich und ich bin treu und ich halte meinen Bund mit euch, aber ihr seid nicht treu. Aber was mache ich? So schnell lasse ich euch nicht los. Ich lasse euch einfach nicht so schnell ins Verderben laufen. Nein, ich mache einen neuen Bund mit euch. Mit dem Haus Israel, mit dem Hause Juda. Und da kam der Herr Jesus nach Jerusalem. Als König ist er eingezogen in die Stadt. Dann hat er im Tempel gelehrt, am Sonntag noch, am Montag, am Dienstag. Die Leute kamen in den Tempel, am Mittwoch hat gelehrt, es kamen immer mehr Leute in den Tempel und die hohen Priester haben es gesehen, haben sich geärgert, dass Jesus so einen Zulauf hat. Und es begann ein Wettlauf um die Gunst des Volkes. Wer wird gewinnen, Jesus oder die hohen Priester und Schriftgelehrten und Pharisäer? Wer wird gewinnen, die jüdischen Führer oder dieser Jesus? Und das Volk hing an seinem Munde. Lukas 20. Das Volk hing an seinem Munde und hörte ihn gerne. Und in der Nacht sind sie, spät in der Nacht ist er heim und dann am nächsten Morgen gleich wieder im Tempel, früh morgens. Und dann kam der Donnerstag. Und dann sagte Herr Jesus zu den Jüngern, zu zwei Jüngern, bereitet mir einen Raum in Jerusalem. Er hat außerhalb gewohnt, irgendwo in Zelten, übernachtet, Camping. Und dann, die Jünger gehen in die Stadt, bereiten das vor. Und dann geht der Herr Jesus hinein mit den Jüngern. Es war Donnerstagnachmittag. Donnerstag, der 14. Nisan, das war der Tag, an dem das Passa geschlachtet werden muss. Also die Jünger haben Passa geschlachtet, haben so alles vorbereitet zum Passafest. Und dann haben sie das Passafest, dann ist der Herr Jesus gekommen mit allen und sie haben sich hingesetzt dort in dem Obersaal von diesem Haus. Und dann haben sie das gegessen, wie das genau vorgeschrieben war. Da gab es ja so jüdischen Ritus. Und man musste mehrere Kelche mischen, man hat ja den Wein gemischt, man hat ja den Wein nicht pur getrunken, da hat man den ersten Kelch gemischt mit Wasser, viel Wasser und Gewürze und Honig und Wein. Und dieser erste Kelch ging herum, das war ganz nach jüdischer Tradition, jeder hat daraus getrunken, der Hausvater hat begonnen, in dem Fall war der Hausvater der Herr Jesus, der die Jünger eingeladen hatte. Und jeder hat jeden zu trinken gegeben und sie haben das Lob Gottes gesungen und sie haben dann das Passalamm kam an den Tisch, also am Boden war der Tisch und dann hat man eine Soße gab es da mit verschiedenen Kräuter, eine Soße und dann gab es Kräuter und man hat die Kräuter dann die Kräuter gewickelt und hat sie in die Soße getaucht und dann hat man zu essen begonnen. Es war ganz genau vorgeschriebener Ritus und wir dürfen annehmen, dass der Herr Jesus sich genau an den Ritus gehalten hat, wie alle Israeliten damals. Und der zweite Kelch wurde getrunken. Ich habe jetzt die Reihenfolge nicht im Kopf, ich habe mir sie irgendwo aufgeschrieben. Es gab ganz feste Reihenfolge. Insgesamt sollten 4 Kelche getrunken werden. Manche Juden haben sogar gemeint 5, das kann auch sein. Aber das heißt, man hat 5-mal den Kelch herumgehen lassen oder 4-mal herumgehen lassen. Das zweite Mal ging der Kelch herum und dann wurde das Passa-Lamm gegessen, das Fleisch gegessen. Und nach dem Essen kam der dritte Kelch. Und der Herr Jesus nimmt den Kelch. Lukas beschreibt es so interessant, er nimmt den Kelch, mischt ihn sozusagen, macht alles bereit, aber hat noch nicht getrunken. Hat ihn offensichtlich hingestellt, er stand da, der Kelch. Dann nimmt er Brot, die Jünger schauen, was macht er jetzt? Der bricht den Ritus, der Passa-Ritus ist falsch, irgendwas macht der Jesus falsch. Nimmt Brot und schaut die Jünger an und sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das ist mein Leib. Und esst alle davon. Jetzt gibt er das Brot herum, sie essen von diesem Brot. Und dann nimmt er diesen Kelch, den er vorbereitet hat, diesen dritten Kelch, und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dieser Kelch ist der neue Bund. Und der war schon die ganze Zeit schon am Tisch. Die haben die ganze Zeit schon angeschaut, wann kommt der dritte Kelch? Und dann das ist der Kelch, das ist der, und sie waren, das muss interessant gewesen sein für die Jünger. Der Herr, was macht er jetzt? Also das ist jetzt gar nicht mehr Passa, das ist jetzt falsch. Nach dem Essen sollte der dritte Kelch herumgehen und dann sollte noch ein vierter getrunken werden und dann wird gesungen, dann gehen wir wieder. Aber das war alles anders jetzt. Der dritte Kelch, sagt der Herr Jesus, das ist mein Blut. Das ist er sagt nicht, das ist mein Blut. Er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das ist der neue Bund. Der wird geschlossen durch mein Blut, heißt. Und trinkt alle davon. Und dann geht dieser Kelch herum und sie trinken daraus. Und dann sagt der Herr Jesus, tut das zur Erinnerung an mich. Das muss eine sehr feierliche Zeit gewesen sein, ein feierlicher Moment gewesen sein, den die Jünger nie mehr vergessen haben. Tut das zur Erinnerung an mich. Verstanden haben sie es wahrscheinlich nicht. Aber neuer Bund, Jeremia 31, was sagt der Herr Jesus? Jeder von den Jüngern kannte Jeremia 31. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Und Israel hat den König verworfen. Der König ist ans Kreuz gegangen, der König Israels. In der gleichen Nacht wurde er verhaftet, gekreuzigt am nächsten Morgen, Freitag früh. Und dann, was war jetzt mit dem Königreich? So viel hat er den Jüngern erklärt über das Königreich. Könnt ihr euch erinnern, Matthäus 13, wie viel hat er ihnen erklärt, dass das Königreich anderer Art ist zuerst. Es gibt zwei Phasen des Königreiches und sie müssen jetzt lernen, dass es eine unsichtbare Phase des Königreichs geben wird und dann erst kommt der König sichtbar wieder und dann ist die sichtbare Phase des Königreiches. Aber das haben die nicht verstanden, das war zu viel verlangt am Anfang. Schön langsam haben sie es nachher verstanden und als der Heilige Geist kam, haben sie es gut verstanden. Dass das Königreich erst dann aufgerichtet wird, wenn der Herr wiederkommt. Der Herr war dann mit den Jüngern immer wieder zusammen, 40 Tage lang ließ er sich zu gewissen Zeiten mit ihnen getroffen und dann waren sie zusammen, Apostelgeschichte 1. Und da lesen wir, wie die Jünger fragen, wie der Herr Jesus sagt, dass Apostelgeschichte 1 sagt, Moment, lesen wir das vielleicht kurz, Apostelgeschichte 1, als sie beisammen waren, Vers 4, da sagt der Herr Jesus, sie sollen nicht von Jerusalem weggehen. Sie sollen bleiben, sondern auf die Verheißung des Vaters warten, die ihr von mir gehört habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nach nicht mehr vielen Tagen. Und dann haben sie gefragt, Herr, ist das dann der Zeitpunkt, wann du dein Königreich, wenn du für Israel das Königreich sichtbar wiederherstellst, ist das dann der Zeitpunkt? Wir sollen ein bisschen warten noch, ein paar Tage in Jerusalem warten und dann kommt der Geist und dann wirst du das Königreich herstellen? Sie haben nicht gefragt, wo wirst du sein? Sie haben gedacht, sie haben wahrscheinlich angenommen, dass er mit ihnen warten wird. Wirst du dann für Israel das Königreich wieder aufrichten? Und dann sagt der Jesus, für euch ist es nicht bestimmt, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Aber ihr werdet Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann kam der Heilige Geist und sie bekamen Kraft und sie waren seine Zeugen. Und Petrus hat gesagt, und der Herr Jesus ist in den Himmel aufgefahren, oder? Vorher. Der Herr Jesus ist rausgegangen mit ihnen, ist in den Himmel aufgefahren, der Heilige Geist kam. Und Petrus hat dann gesagt, zu Pfingsten, jetzt hat ihm der Heilige Geist wirklich geholfen, und hat gesagt, in Vers 29 von Kapitel 2. Männer, Brüder, es sei mir gestattet, mit Freimütigkeit zu euch zu sprechen von dem Stammvater David. Der starb, der wurde begraben. Da er aber als ein Prophet war, da er als Prophet diente, Vers 30, und wusste, dass Gott ihn mit einem Eide geschworen hatte, aus der Frucht seiner Lenden nach dem Fleisch den Gesalbten zur Auferstehung zu bringen, damit er auf seinem Thron sitze, redete er voraussehend von der Auferstehung des Gesalbten, dass seine Seele nicht im Bereich des Todes überlassen wurde, noch sein Fleisch Verwesung sah. Diesen Jesus brachte Gott zur Auferstehung, wovon wir alle Zeugen sind, nachdem er also durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfing, goss er dieses aus, das ihr nun seht und hört. Vers 34, denn nicht David stieg auf in den Himmel. Er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, sitze zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Auf dem Thron Davids sitzt jetzt der Messias zur Rechten Gottes. Das ganze Haus Israel nehme also mit Gewissheit zur Kenntnis, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Gesalbten machte, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also, jetzt war alles klar. Jesus sagte, der neue Bund, das ist der neue Bund. Zuerst waren sie nur 11, beziehungsweise die anderen Jünger, 500 haben ihn ja gesehen als den Auferstandenen, 500. Dann waren es zu Pfingsten dann 3000 in Jerusalem. Dann waren sie 5000 Männer in Jerusalem. Alle waren aus dem Hause Israel. Gott hat den neuen Bund mit Israel aufgerichtet. Und zwar in Apostelgeschichte 2. Zu Pfingsten. Beziehungsweise an dem Tag, also mit den Jüngern, saß und das Abendmahl, das letzte Abendmahl feierte, da war das eigentlich die eigentliche Aufrichtung des neuen Bundes, oder? Mit diesen 11. Und dann mit all denen, die sich zu Christus bekehrten. Und die Heiden, was ist mit denen? Dürfen die, schade, oder? Gott hat nur den Bund mit Israel aufgerichtet. Ja, wo sind die Heiden? Paulus sagt, die Heiden, die dürfen Mitleib sein, die sind mit Teilhaber derselben Verheißung, Epheser 3. Mitleib und Miterben und Mitteilhaber derselben Verheißung. Epheser 3, Vers 6, glaube ich, steht das. Das heißt, der neue Bund wurde also mit Israel aufgerichtet und die Heiden dürfen dazukommen. Die Heiden werden eingepfropft in den israelitischen Baum. Und die Israeliten, die nicht wollten, die wurden ausgepfropft, ausgebrochen. Epheser 3, Vers 6 und Römer 11. Es kommen Tage, da werde ich für das Haus Israel und für das Haus Juda einen neuen Bund abschließen, sagt der Hebräerschreiber in Kapitel 8 weiter. Einen neuen Bund abschließen. Nicht dem Bund entsprechend, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tage, als ich sie an der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen. Das war der erste Bund damals. Der neue Bund gilt jetzt. Also der alte Bund galt damals diesen Leuten, die sich aus Ägypten herausführen ließen. Und Gott hat sie an der Hand genommen. Kommt heraus aus Ägypten. Da ist meine Hand, kommt, ich führe euch raus aus Ägypten. Und jetzt, der neue Bund, der gilt jetzt anderen Menschen, die sich herausführen lassen aus der Sklaverei der Sünde. Und Gott sagt, komm, gib mir die Hand, ich führe dich jetzt heraus aus der Sklaverei Satans und der Knechtschaft der Sünde. Ich führe dich jetzt heraus. Ich führe dich in das gelobte Land, das gelobte himmlische Land. Nicht dem Bund entsprechend, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tage, als ich sie an der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen, weil dieses ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde, oder eigentlich mit dem ich mich verpflichten werde, heißt es im Griechischen. Ich verpflichte mich zu diesem Bund. Nach jenen Tagen, sagt der Herr, oder in jenen Tagen, sagt der Herr. Weil dieser der Bund ist, mit dem ich mich mit dem Hause Israel verbünden werde, verpflichten werde, nach jenen Tagen, sagt der Herr, ich gebe meine Gesetze in ihr Denken und auf ihre Herzen werde ich sie schreiben und ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Und es wird überhaupt keiner zu seinem Nächsten sagen, seinen Nächsten lehren und keiner seinem Bruder und sagen, kenne den Herrn, erkenne den Herrn, lerne ihn kennen. Weil alle mich wirklich kennen werden, vom Kleinen unter ihnen bis zum Großen unter ihnen, weil ich ihren Ungerechtigkeiten gegenüber barmherzig sein werde und ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten gedenke ich keineswegs mehr. Das ist alles Jeremia, Jeremia 31. Das ist alles Altes Testament, das ist alles die Bibel der Rabbis. Das ist keine neue Idee von den Aposteln. Das ist Altes Testament. Gott schließt also jetzt einen neuen Bund, besiegelt durch das Blut auf Golgatha, das vergossen wurde für uns. Meine Gesetze gebe ich in ihr Denken, in ihren Sinn, in ihren Denksinn, in den Sinn, mit dem man denkt, in ihr Denkorgan hinein und auf ihre Herzen, das heißt auf den inneren Menschen, werde ich sie schreiben. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das ist, in der Hinsicht ist der Bund ja um vieles besser als der alte Bund. Beim alten Bund, da wurde das Gesetz auf Steinen geschrieben. Beim neuen Bund wird das Gesetz auf fleischerne Herzen geschrieben. 2. Korinther 3. Fleischerne Herzen, das heißt weiche Herzen, da wieder in das Innere, das Herz ist das Innere des Menschen. In das Innere des Menschen schreibt Gott jetzt seine Gesetze, sein Gesetz hinein. Das Gesetz, was ist das Gesetz? Das ist der Wille Gottes, zum Ausdruck gebracht im Gesetz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele und all deiner Kraft und so sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Die Zusammenfassung des Gesetzes. Das schreibt jetzt der Herr in die Herzen der Gläubigen hinein, ins Innere, ins Denken, in den Denksinn, heißt dort. Ich gebe meine Gesetze in ihr Denken hinein. Bitte. Bin ich ganz mitgekommen. Ich habe nicht alles ganz gut akustisch verstanden. Nochmal. Versuch nochmal ganz.
Ja, ist hier das Gewissen gemeint, dass jeder Mensch eigentlich hat? Weil es hat ja jeder Mensch ein Gewissen von Gott bekommen. Oder was ist hier gemeint?
Nein. Er spricht zu denen, mit denen er den neuen Bund schließt. Wir müssen genau achten. Er sagt, im alten Bund habe ich mit meinem Volk den Bund geschlossen und da habe ich ihm das Gesetz auf steinerne Tafeln gegeben. Im neuen Bund habe ich das gleiche Volk, beziehungsweise die es annehmen, die es nicht annehmen, die sind draußen. Aber dieses Volk Gottes jetzt, im neuen Bund, das Israel, begonnen mit den 11 Jüngern und den 500 und den 3000 und den 5000 und wer noch hinzukam. Und die aus den Heiden durften auch hinzukommen. Dass er das neue Volk Gottes, das neutestamentliche, das Volk Gottes des neuen Bundes, mit dem verfährt er jetzt folgendermaßen. Ich gebe meine Gesetze in ihr Denken hinein und auf ihre Herzen werde ich sie schreiben. Ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Hier geht es nicht um jeden Menschen, hier geht es nicht um das Gewissen. Das ist jetzt gar nicht das Thema. Es geht um die Menschen, die das Volk Gottes, die eine Beziehung zu Gott haben und jetzt das Volk Gottes sind. Jeremia 31 und Hesekiel 36, Vers 26, folgende Verse. Das war im Alten Testament schon so klar vorausgesagt. Also das Gesetz hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen. Und jetzt, was sagt das Evangelium? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und wo ist sie ausgegossen? Im Inneren. Römer 5, Vers 5. Was sagt der Apostel Paulus? Was ist das Endziel des Gebotes, jeglichen Gebotes? Das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Endziel jeglichen Gebotes, ob ich jetzt das Gebot Gottes an Adam nehme in Eden, was war das? Was war der Sinn von dem Gebot Gottes an Adam? Ja, Adam, liebst du mich oder liebst du die Schöpfung mehr als mich? Jetzt musst du wählen. Liebst du den Baum, von dem du nicht essen darfst, mehr als mich? Liebst du meinen Garten, das, was ich dir gegeben habe, mehr als mich? Liebe war das Thema in Eden. Es ging um Liebe zu Gott. Liebe war das Thema bei den 10 Geboten. Das erste Gebot ist das Wichtigste und das erste ist die Zusammenfassung. Was alles eigentlich in sich zusammenfasst. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das heißt, du sollst mich allein lieben. Höre Israel. Und dann, Liebe war das Thema im Evangelium. Gott macht einen Bund mit uns und sagt, weißt du, ich schenke dir alles. Was ich gern hätte von dir, wäre Liebe. Er schenkt alles, was er zu schenken hat und sagt, was ich gern von dir hätte, wäre Liebe. Liebe von ganzem Herzen. Und da kommt der Heilige Geist in unser Leben. Wir kommen zum Glauben. Kommt der Heilige Geist in unser Leben und Gott sagt, ich habe euch die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, sagt Paulus. Das heißt, der Herr Jesus gibt uns eine neue Liebe in unser Herz und eine Bereitschaft, aus Liebe zum Herrn die Gebote, den Willen Gottes, das Wort Gottes zu tun. Das Wort, das Gesetz ist jetzt im Herzen, ganz im Zentrum des Menschen. Im Innersten des Menschen ist das Gesetz Gottes. Und interessant ist, dass dem Alten Testament das schon vorgeschattet ist. Wenn ich erinnern darf, wir haben da die Stiftshütte. Ja, aber da unten. Man kann hier die Stiftshütte sehen. Und unten ist der Brandopferaltar. Und da ist das Heiligtum, das eigentliche Zelt. Und da wiederum ist ganz innen ist das Allerheiligste. Und wenn jetzt Israel in der Wüste lagerte, da war das so, hier lagerten sich drei Stämme hier. Und im Zentrum des Lagers Israels, in der Mitte, im Zentrum des Lagers stand das Heiligtum Gottes, das Zelt der Begegnung, da war ein Zaun rundherum und dann war im Zentrum dieses Feldes oder ziemlich im Zentrum war dann dieses Heiligtum, das zugedeckt war mit diesen verschiedenen Decken und da hinein, wenn man da hineingeht, zwei Vorhänge, da ist das innerste Heiligtum und dort im Zentrum vom Zentrum steht die Bundeslade und da ist ein Deckel drauf und im Zentrum vom Zentrum vom Zentrum machst du den Deckel auf und was ist dort? Gesetz Gottes. Da steht das Gesetz Gottes. Im Zentrum des Volkes, im Innersten ist das Gesetz Gottes. Und der Psalmist sagt in Psalm 119, Vers 11, was sagt er dort? Ich habe deine Worte habe ich aufgespeichert in meinem Zentrum. In meinem Zentrum. Herz ist das Zentrum. in meinem Herzen? Habe ich, damit ich nicht gegen dich sündige, habe ich dein Wort aufgespeichert in meinem Herzen? Genauso heißt es im Hebräischen. Aufgespeichert in meinem Herzen habe ich dein Wort, damit ich nicht gegen dich sündige. Ganz im Zentrum hat Gott jetzt den, und im Neuen Testament ist das durch den Heiligen Geist hineingeschrieben, genau ins Zentrum. Aber der Psalmist denkt da schon fast neutestamentlich, ist ja interessant. Es gibt ja einige Psalmen, die sind schon fast neutestamentlich in dem Denken, weil er, dieser Psalmist nämlich auch den Heiligen Geist hat. Aber genauso, und genau das ist jetzt der neue Bund. Gott hat das Gesetz Gottes in die Herzen geschrieben und da ist es ganz im Zentrum drinnen. Das Gesetz ist die Tora und die Tora, das sind nicht nur die fünf Bücher Mose, die Tora ist alles, Tora heißt Unterweisung, die Unterweisung Gottes oder Weisung noch müsste man sagen, Anweisung und Unterweisung. Die Weisung Gottes habe ich in meinem Herzen und jetzt ist der neutestamentliche Christ, hat den Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist hat er ist die Liebe Gottes in seinen Herzen ausgegossen und mit dem Heiligen Geist hat Gott das Gesetz in das Herz hineingeschrieben. Deshalb hat der Gläubige im Neuen Testament nicht einen Regelkatalog und nicht eine Stiftshütte, wo eine Bundeslade und dahin tut er dann die Steintafel hinein. Nein, er hat den Heiligen Geist. Das ist die neue Richtschnur, nach der lebt er. Die nach dieser Richtschnur leben, über die sei Friede. Also Israel lebte innerhalb des Zaunes, Gott hat sozusagen Israel einen Zaun gemacht und sagt, das ist das Gesetz und da müsst ihr euch aufhalten. Aber jetzt ist dieser Zaun, ist dieses Gesetz nicht irgendwo draußen, sondern jetzt ist das Gesetz im Herzen drinnen, im Denken, sagt der Hebräerschreiber, nein, zitiert der Hebräerschreiber, Jeremia sagt es, im Denken. Und jetzt ist eine ganz neue Beziehung da, ganz neue Beziehung. Diese Bundesbeziehung, ich gebe meine Gesetze in ihr Denken, in ihr Sinn und auf ihr Herz werde ich sie schreiben, die Gesetze, und ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Ganz persönlich werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Eine neue Beziehung, jeder kennt ihn in diesem Volk, jeder kennt ihn. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Ja, wieso? Moment, sie waren doch schon sein Volk. Wieso heißt das, sie werden mir zum Volk sein? Sie waren doch schon vorher sein Volk. Nein, sie haben es verwirkt, weil sie den Messias gekreuzigt haben, weil sie Gott fürs Bund verlassen haben. Sie haben den Bund gebrochen, schon lange bevor sie den Messias gekreuzigt haben. Aber jetzt, sie werden mir zum Volk, sie wird eine ganz neue Beziehung sein. Und es wird keiner zu seinem Mitbürger sagen, erkenne den Herrn. Und keiner seinem Bruder, keiner seinem Mitbürger lehren und keiner zu seinem Bruder sagen, erkenne den Herrn. Ist nicht mehr nötig. Hey, bekehre dich. Nein, ich sage auch nicht zu meiner Frau, hey, heirate mich. Nein, die Beziehung ist schon da. Die muss nicht hergestellt werden. Keiner braucht im Volk Gottes zum anderen sagen, hey, bekehre dich. Der sieht, du bist ja schon bekehrt. Wenn du im Volk Gottes bist, bist du bekehrt. Jeder Einzelne ist bekehrt. Jeder Einzelne hat eine persönliche Beziehung zu Gott. Jetzt muss ich nicht sagen, hey, ich sage nicht zum Heinrich, du solltest eine Beziehung zu Gott beginnen. Sage ich nicht. Der hat schon eine Beziehung zu Gott. Im Volk Gottes hat jeder, der gläubig ist, jeder, der zum Volk Gottes gehört, zum neuen Volk Gottes gehört, hat schon eine Beziehung zu Gott. Sie werden mich alle kennen und zu schätzen wissen. Eigentlich heißt hier im Griechischen, sie werden mich genau wissen, genau kennen. Das sind zwei Wörter. Sie werden mich kennen und zu schätzen wissen. Sie werden mich alle ich suche gerade jetzt den. Kenne den Herrn ist das eine Wort. kenne den Herrn oder erkenne den Herrn, ginosko. Sie werden mich alle kennen, oida, eidene, das heißt wissen, genau mich Bescheid wissen. Sie werden eine tiefe, wirkliche Kenntnis haben von mir. Sie werden mich zu schätzen wissen. Vom Kleinsten bis zu ihnen, bis zum Größten. Und wenn er nur erst eine Minute Christ geworden ist, wenn er noch ein Baby-Christ ist, ein ganz kleiner, kennt schon den Herrn. Und wenn schon einer, der ist schon 50, 60 Jahre gläubig, 70 Jahre gläubig, kennt auch den Herrn. Alle kennen mich. Im neuen Volk Gottes gibt es keinen, der den Herrn nicht kennt. Alle haben eine persönliche Beziehung zum Herrn. Weil alle sind wiedergeboren. Im neuen Volk Gottes sind alle, die zum Volk Gottes gehören, wiedergeboren. Haben alle den Heiligen Geist. Alle haben einen persönlichen Lehrer. Das ist der Herr selber, der Heilige Geist. Wir brauchen keinen Guru. Ja, was muss ich jetzt tun? Und was jetzt? Und was jetzt? Bei jedem Schritt den Guru fragen. Nein, ich habe den Herrn, den darf ich fragen. Persönliche Beziehung. Natürlich dürfen wir uns auch untereinander helfen. Klar, aber nicht im Sinne eines Guru. Im Sinne von Brüdern und Schwestern. Brüder und Schwestern helfen sich, klar. Aber nicht in diesem Sinne. Alle werden mich kennen. Weil ich ihnen, wie heißt es hier weiter? Vom Kleinen unter ihnen bis zum Großen unter ihnen, weil ich ihnen ihren Ungerechtigkeiten gegenüber barmherzig sein werde und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten gedenke ich nicht mehr. Jetzt sind die Sünden wirklich weg. Jetzt sind sie wirklich weg, vom hohen Priester weggetan. Ich denke, hier wollen wir jetzt eine Pause machen.